2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 31. März 2025. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München vom vergangenen Samstagnachmittag. Das Spiel gewinnt der FC Bayern, ja, wie man vielleicht erwarten könnte, dann am Ende doch, aber vielleicht nicht so deutlich, wie es im Vorfeld überlegt wurde. Am Ende steht es 3:2. Die Tore in ihrer Reihenfolge in der 17. Minute bringt Harry Kane den FC Bayern in Führung. Elias Sarr kann in der 27. zum 1:1 ausgleichen nach einem wirklich sehr schönen Spielzug. Mit diesem 1:1 geht es in die Pause und in der zweiten Halbzeit, ja, kann dann Leroy Sané mit einem Doppelpack in der 53. und 71. auf 3:1 stellen. In der 90. plus 3 kann Lars Ritzka nach einem Alleingang noch auf 3:2 stellen und das reicht dann nicht mehr, um beim FC Bayern noch einen Punkt mitzunehmen. So fährt man nach einer durchaus insgesamt guten Leistung, wie so oft, leider wieder ohne Punkte nach Hause. Ja, ich bin Yannick und wie im Vorgespräch angekündigt, ist auch wieder der Andreas da. Moin.
Moin Yannick, grüß dich, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Freut mich.
Ja, freut mich auch. Genau, wir haben im kurzen Vorgespräch schon gesagt, wir kümmern uns erstmal um das Sportliche und was sonst noch so los war, das schauen wir uns dann an.
Ja.
Du hast im Vorfeld im Gespräch mit Michael gesagt, naja, so würde es mit einem 3:0 gehen. Ihr habt auch die verletzten Situationen angesprochen. Von daher würde ich vielleicht sagen, es war dann so die A2-Lösung, die auf dem Feld stand. Also nicht die volle Kapelle, weil halt viele nicht zur Verfügung standen, aber trotzdem. Ja, ich meine, als Beispiel, wenn man dann in der zweiten Halbzeit noch ein paar Linien einwechseln kann, dann spricht das ja schon dafür, dass da jetzt durchaus doch Qualität entweder direkt auf dem Platz stand oder eingewechselt wurde. Wie hast du allgemein die Ausgangslage am Samstag wahrgenommen?
Ja, wie du richtig sagst, na, selbst wenn ein paar Spieler fehlen, hat man trotzdem noch einen Kader, der sehr, sehr gut ist, der eigentlich in der Lage sein sollte, Spiele souverän gestalten zu können. Das hat man teilweise sehr gut hinbekommen. Teilweise hat man das nicht so gut hinbekommen. Und gegen Ende ist dann tatsächlich der Schlendrian eingekehrt. Ich hatte im Vorgespräch ja kurz, glaube ich, auch noch auf das Spiel gegen Holstein Kiel hingewiesen.
Ja, das muss ich auch denken.
Ja, wo man auch nochmal so ins Wackeln kam. Und klar, das letzte Heimspiel davor war das gegen VfL Bochum. Auch da hat man ja, gut, da war man dann zu 10. Das irgendwie auch noch aus der Hand gegeben. Das erste Mal eine 2:0-Führung seit über 40 Jahren. Ganz so knapp habe ich es aber nicht empfunden. Ich finde, das war ein gutes Spiel von St. Pauli, wo ihr schreibt das, glaube ich, auch eigentlich mehr drin war, aber irgendwie war Bayern doch auch in Teilen sehr gut, hat das stark kontrolliert und es hätte auch in eine andere Richtung kippen können. Also gerade nach dem 3:1 habe ich gedacht, okay, jetzt muss St. Pauli aufpassen, dass das nicht noch mehr wird, aber man hat es dann doch noch stabil halten können und ja, dann noch durch diesen Lauf, wo kein Bayern-Spieler Lust hatte, offensichtlich einzugreifen, hat sich da ja dadurch die Beine schießen lassen zum 3:2. Ja, also irgendwie ein komisches Spiel mit einem Sieg, der letztendlich, glaube ich, schon verdient ist, aber auch mit St. Pauli, mit guten Momenten, ja, viel aggressiver als ich erwartet habe in der ersten Halbzeit. Und wer weiß, wenn die Kopfballsituationen am Anfang, Jackson Irvine, Kimmich reingeht, wie das dann verläuft. Aber das sind ja immer so Momente, die ja sehr knapp sind, an denen viel hängen kann. Aber ja, so zumindest zum Sportlichen, ja. War Licht und Schatten.
Ja, auf beiden Seiten, ne? Also das, was du sagst, deckt sich auch ein bisschen mit dem, was Tim in seiner Analyse geschrieben hat. Die kann ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, dass er halt auch dachte nach dem 3:1, dass St. Pauli jetzt komplett auseinanderfallen könnte und man sich da richtig, so wie es die direkte Konkurrenz ja gegen euch zum Teil gemacht hat, dann eine richtige Packung abholt. Aber ja, man hat sich dann doch wieder gefangen. Es gab natürlich mehr Chancen, als am Ende Tore bei rauskamen und also vor allem die 3 Treffer auf eurer Seite sind ja dann auch leider nach individuellen Fehlern entstanden. Da können wir nochmal kurz vielleicht drauf eingehen. Beim 1:0 durch Kane ist es Van der Hayden, dem der Ball verspringt nach dem Zuspiel von Basile und dann spritzt Musiala dazwischen und ja, Kane muss eigentlich nur noch einschieben, in bester Stürmermanier sozusagen. Ja, beim Ausgleich ist es dann so ein bisschen andersrum, da pennt so ein bisschen die Defensive beim FC Bayern. Da kannst du ja mal kurz vielleicht noch deine Wahrnehmung schildern, was da aus deiner Sicht schiefgelaufen ist bei euch.
Ja, also erstmal war es gut herausgespielt, wenngleich da auf der linken Seite ja Guerrero stand, der jetzt ja durch die weiteren Verletzungen vielleicht noch häufiger auf dieser Seite spielen wird. Und dann in der Mitte sind Kim und Dier sich, glaube ich, nicht so richtig einig. Und St. Pauli kann dann nach einem schönen Spielzug wirklich zum 1:1 auch relativ souverän einschieben, sage ich mal. Ja. Aber ich führe das schon darauf zurück, dass die Kette da nicht eingespielt war. Und Dier hat auch nicht sein bestes Spiel gemacht. Also er hat sich da immer wieder auch rauslocken lassen, finde ich. Saad und Sinani Weishaupt haben das eigentlich gut gemacht, in meiner Beobachtung nach, ja, dass sie da sich auch so in das Mittelfeld haben fallen lassen ein bisschen, und Dier hat sie und Kim neigen da auch dann dazu, das sich da rausziehen zu lassen. Aber das war auch schön rausgespielt, muss man auch sagen. Ja.
Ja, da war ich auf jeden Fall nochmal beruhigt, dass man das Ganze nochmal quasi auf Null stellen konnte und ja, die Ausgangslage wieder unentschieden war sozusagen. Genau, damit ging es dann in die Halbzeit, was sicherlich, wenn man nur die ersten 45 Minuten anguckt, geht so ein 1:1 erstmal in Ordnung, oder würdest du das anders sehen?
Das ging absolut in Ordnung an der Stelle, und ich hatte in der Halbzeit mal noch geschaut, oder schaue immer ganz gerne nach, ne, wie sind die Passquoten der Spieler und wer sticht da auch ein bisschen hervor, kann ich kurz dokumentieren, oder fand ich auffällig, ne, dass David Nemeth und Philipp Treu hatten jeweils 100% Passquote zur Halbzeit. Mit 27 und 23 Ballkontakten, was auch so eine gewisse Sicherheit bedeutet. Also das heißt nicht alles, aber ich fand das interessant zu sehen, dass die offensichtlich sehr, sehr sicher standen. Insofern war das 1:1 da gerecht. Ich glaube auch nach X-Goals war es noch nicht so eindeutig zur Expected Goals, noch nicht so eindeutig zur Pause. Ich finde schon, dass Bayern dann anders rausgekommen ist aus der Pause und dann doch deutlich dominanter aufgetreten ist. Man hat die individuelle Qualität noch mehr gesehen, ja, und es war auch mehr Tempo drin. Ja, oder kommen wir ja noch drauf, ne? Urbich mit seinem langen Ball auf Kane, der finde ich auch ein super Spiel gemacht hat, immer wieder ins Mittelfeld sich hat fallen lassen, seine Bälle super verteilt hat, auch nochmal unterstrichen hat, wie wertvoll er ist für die Bayern. Nicht nur vorne bei dem 1:0, sondern auch als Verteiler. Und dann ja, fällt das 2:1. Ja,
ja, das 2:1 geht, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann auf Jigawas Kappe.
Ja.
Genau, also dann er wird quasi, also die letzte Kette von uns wird quasi überchippt und dann ist Sané frei vor Basile und muss nur noch unseren Torhüter überwinden.
Wobei das bei Sané auch nicht selbstverständlich ist. Also in diesen Momenten gab es schon häufiger in der Saison, und dann hat Sané den verstolpert oder links drüber oder rechts drüber gehämmert. Er hat den schon souverän reingezogen. Und ich dachte in der Situation eigentlich eher, okay, er ist jetzt total frei, das wird wieder nichts. Aber hat mich dann eines Besseren belehrt und den einfach eiskalt reingezimmert. War natürlich gut für die Bayern in der Situation. Ja.
Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen der Schlüssel gewesen vorgestern, dass einfach die Effizienz dann bei euch und die Kaltschnäuzigkeit dann doch am Ende auf eurer Seite lag und die wenigen Chancen, die wir hatten, davon gehen halt nur zwei rein. Am Ende kann man, glaube ich, sagen, dann hat man halt am Ende immer noch gegen den FC Bayern gespielt. Beide Spiele nur mit einem Torunterschied zu verlieren, ist sicherlich aller Ehren wert. Kaufen kann man sich davon nichts, aber ja, was das Ganze für die Tabellensituation und für die Zukunft oder für die restliche Saison bedeutet, können wir dann nachher noch drüber reden.
Ja.
Genau, das 3:1 ist ja dann einfach, dann habe ich von oben gedacht, es wäre abseits. Auch Smith hat sich hat den Reklamierarm gehoben in besser manuell neuer Manier.
Okay.
Es war aber leider kein Abseits und dann steht es halt 3:1 und ja, spätestens da war es dann halt vorbei, würde ich sagen. Da kommt man dann, glaube ich, gegen einen FC Bayern nicht mehr zurück. Aber wie du schon sagst, die zu befürchtende Packung war es dann am Ende nicht, und ja, es sind halt drei individuelle Fehler, die einem dir so nicht passieren dürfen, schon gar nicht gegen den FC Bayern, und die werden dann halt eiskalt bestraft, und so fahren wir halt ohne Punkte da wieder nach Hause. Hast du noch was zum Sportlichen? Sonst würde ich dann so langsam zum Drumherum kommen, wenn du magst.
Ja, mir fiel noch auf Vasil mit der ein oder anderen Parade. Gut gehalten. Also auf eurer Seite, sage ich mal. Und ansonsten, ja, eigentlich sehr gut zusammengefasst. Und euer Spielbericht, den kann ich auch nur empfehlen. Also ist sehr ausgewogen und finde ich trifft das Spiel sehr, 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 sehr gut und sehr genau.
Genau, verlinke ich, wie gesagt, sehr gerne in den Shownotes. Und ja, also Obig hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass die wenigen Abschlüsse, die wir hatten, dann nicht unbedingt reingingen. Also der Freistoß von Smith zum Beispiel, den er trotz relativ großer Distanz direkt aufs Tor bringt, wo Obig sich dann lang macht. Wenn der reingeht, ist es sicherlich, ja, hätte, wäre, wenn, wäre das vielleicht nochmal ein anderes Spiel geworden. Aber so bleibt es dann halt bei einem knappen, aber vielleicht dann doch am Ende verdienten Niederlage. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle wieder Werbung für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Wenn ihr nicht nur BierliebhaberInnen, sondern auch Sparfüchse seid, könnt ihr in diesen Tagen mal auf kehrwieder.bier vorbeischauen, denn das Barrel-Aged-Paket ist derzeit im Angebot. Darin enthalten sind 6 exklusive Bierspezialitäten, die in verschiedenen Fässern gereift sind und damit außergewöhnliche Geschmackstiefe und ein unverwechselbares Aroma bieten. Dieses Angebot findet ihr natürlich wie immer, die Adresse kennt ihr, auf kehrwieder.bier und natürlich auch, das kennt ihr auch, wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Schaut doch einfach mal vorbei und macht euch selbst ein Bild. Ding Dong, Werbung Ende. Gut. Drumherum, du bist ja aus Hamburg angereist am Samstag. Ich hab quasi den Umweg über Italien gemacht noch vorher und bin dann aus einem kleinen bayerischen Dorf in der Nähe dann am Samstag selbst nach München gefahren. Wie ist denn erstmal deine Anreise so verlaufen am Samstag?
Ja, also war erstmal ein sehr früher Start, aber habe mich dann gefreut, morgens um 4:45 am Bahnhof in Hamburg doch schon zahlreiche Fans anzutreffen. Und auch in der Zugfahrt, sagen wir so, habe ich schon andere Fangruppen erlebt und die St. Pauli-Fans sind dann, sage ich mal, sehr angenehme Fußballfans, um das so oder die ich in dem Zug erwischt habe, sage ich mal so. Man soll das ja nicht so verallgemeinern, aber ich habe schon andere Zugfahrten erlebt mit Fans von anderen Clubs, die deutlich unangenehmer waren, sage ich mal, oder wo auch Auffälligkeiten waren. Und das war jetzt überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, da herrscht schon ganz gute Stimmung. Und ja, so kam ich dann in einem regnerischen München an, regnerisch und kalt. Aber das ging euch dann auch so. Und ja, dann mit einer übervollen U-Bahn, auch das ist in München fürchterlich leider normal, zum Stadion. Ja, da haben sich dann auch noch ein paar so reingepresst und auch sind auch reingesprungen noch in die U-Bahn. Fand ich auch jetzt nicht besonders charmant. Und ich habe selber 2 Kinder. Ich habe gedacht, die würde ich wahrscheinlich, also für die müsste ich mir einen anderen Anreiseweg überlegen, ja, wenn die so klein sind, sowohl in der U-Bahn als auch beim Rückweg, vielleicht kommen wir da nachher noch drauf, war das schon super eng und da braucht man schon eine gewisse starke Nerven, sag ich mal, um das mitzumachen. Aber das ist wohl, wie gesagt, das ist in anderen Stadien auch so, das ist wohl wahrscheinlich völlig normal. Aber gut, wollte ich auch nur erwähnt haben. Und dann ging es zum Stadion. Aber schildert da gerne auch nochmal euren oder deinen Anreiseweg. Du hast, glaube ich, nicht die U-Bahn genommen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, also die Schilderungen von den Leuten, die mit der U-Bahn gekommen sind und dann doch relativ einen weiten Weg zum Gästeblock zurücklegen mussten, die habe ich nur aus Erzählungen mitbekommen. Wir selber sind ja mit dem Auto rangefahren und hatten Leute im Auto, die eine Presseakkreditierung hatten, die auch einen Parkplatz in S1, also in dem VIP-Parkhaus sozusagen, beinhaltete. Da mussten wir dann erstmal gucken, dass wir diesen Platz überhaupt finden und dann aus dieser Tiefgarage wieder den Weg zum Gästeblock. Das gestaltete sich relativ schwierig, weil wir nämlich einmal komplett außen rum mussten quasi. Also wir durften dann nicht über die Einlässe, die direkt da an diesem großen Vorplatz sind, sondern mussten einmal über die Brücke ganz hinten rum. Dann kam der nächste Einlass, da durften wir aber auch nicht rein, sondern mussten noch einmal komplett über so eine Industrieanlage umrunden, um dann zum eigentlichen Gästeeingang zu kommen. Ja, kann man sagen, okay, informier dich halt vorher. Im Nachhinein hätten wir gesagt, okay, der Teil der Busbesatzung, die in den Gästeblock müssen, die springen halt an der Straße schon mal raus auf Höhe des Gästeblocks und gehen dann entspannt da rein. Aber was es halt so absurd macht, neben dem nervenkostenden Umweg, dass es halt sowohl dann im Stadion, als wir drinnen waren, es hat sich auch auf der Brücke zum Gästeblock unglaublich gestaut. Es war sehr, sehr voll. Es hat sehr lange gedauert, aber das unterscheidet den FC Bayern jetzt auch nicht von anderen Auswärtsblöcken. Unseren Gästeblock eingeschlossen leider. Aber es war dann halt im Stadion und auch beim Rausgehen dann nachher vollkommen egal. Also ich hätte auch vom Gästeblock ganz entspannt über den Umlauf einmal bis in den Heimbereich laufen können, weil ich hätte ja sogar FC Bayern Merchandise im Gästeblock kaufen können. Also ja. Und in den kleinen Mundlöchern waren dann auch noch Fanshops und so, und ich hätte halt entspannt wirklich und konnte es dann, wie gesagt, nach dem Spiel dann auch einmal komplett das ganze Stadion im inneren Umlauf sozusagen umrunden. Ja. Also da habe ich dann nicht verstanden, warum man da vor dem Spiel so einen Wert drauf legt, dass man den richtigen Zugang nimmt, wenn es dann im Stadion und auch danach vollkommen egal ist. Das zur Anreise, dann muss ich sagen, wenn wir uns noch so mit dem Stadion selber befassen, auch das ist leider nichts Ungewöhnliches, aber nur 7 Kabinen für Flinter oder weiblich gelesene Personen im Gästeblock zu haben, ist halt wirklich in einem Stadion, wo 75.000 Menschen reinpassen, alles andere als ausreichend. Man konnte dann wohl irgendwo durch einen Zaun irgendwie und dann im Heimbereich auch noch die Toiletten aufsuchen, aber das ist ja nicht im Sinne der Sache. Also eigentlich sollten ja in dem Bereich, in dem du dein Ticket hast, genug Toiletten zur Verfügung stehen. Das auf jeden Fall noch als Hinweis, was das Stadion an sich angeht. Und letzter Punkt dazu, das hat auch viele, ist auf Unverständnis gestoßen, dass man sämtliche Dinge, die man beim Catering kaufen kann, dann bitte aber auch im Umlauf verzehren muss und nicht mit in den Oberrang in unserem Fall nehmen durfte. Es wurde auch sehr streng kontrolliert. Das haben wir alle nicht so richtig verstanden, warum man da dann nicht mal irgendwie einen Becher, weil man steht da ja 90 Minuten plus X und zwischendurch mal einen Schluck zu trinken, ohne komplett rausgehen zu müssen, sollte ja jetzt eigentlich kein Problem sein. Kenne ich so aus anderen Stadien auch nicht. Und als wir dann einen Platz im Oberrang gefunden hatten und ich nochmal raus wollte, um auf Toilette zu gehen, musste ich eigentlich nochmal durch den Scanner, der dann gesagt hat, nee, mein Ticket darf ich aber nicht doppelt benutzen. Ich sag zum Ordner, ich war nur kurz auf Toilette, ich würde gerne hier wieder rein, habe ihm gezeigt, dass das mein Block ist. Und dann hat er mir nebenan so ein kleines Türchen aufgemacht. Aber das, also eigentlich ist es anscheinend so gedacht, du zeigst dein Ticket, gehst in diesen Block und verlässt den auch nicht mehr, bis du das Stadion wieder verlassen willst. Also das habe ich auch nicht verstanden. Weiß ich, hast du solche Schilderungen schon mal von Gästefans mitbekommen oder ist es im Heimbereich völlig anders oder wie ist dein Stadionerlebnis gewesen?
Das ist tatsächlich anders, weil ich war quasi fast genau gegenüber von euch auf der Seite, also nicht ganz gegengerade, aber eigentlich genau und im zweiten Oberrang und konnte da ein Getränk nehmen, konnte auch was zu essen mitnehmen und habe jetzt nur gerade gedacht, okay, wie ist das im Sommer, ne? Wenn dann 30 Grad sind, da dürfen die Leute dann kein Wasser trinken, das geht ja auch nicht. Der Hintergedanke ist natürlich klar, dass man Angst hat, dass die Leute was runterwerfen, wobei der Mittelbereich war ja eigentlich auch rein St. Pauli. Insofern glaube ich nicht, dass jemand so dumm ist und dann seine eigenen Fans beschmeißt mit irgendwas. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu dem Spiel war oder ob's immer so ist. Tatsächlich, aber müsste ich mich nochmal schlau machen, tatsächlich. Aber ich glaube eigentlich, dass es zu jedem Spiel so ist, zumindest im Gästebereich. Ich konnte auch mühelos rausgehen und klar, der Umlauf ist offen, ne? Und das finde ich auch interessant, weil an der U-Bahn sind auch eigentlich so relativ klein geschrieben, diese zwei Zeichen, geh rechts, wenn du Heimfan bist, geh links, wenn du Gastfan bist. Aber im Umlauf ist das dann völlig egal. Also dann könnte ich einfach reingehen und dann unten in den Gästebereich. Also insofern, wie du sagst, macht das relativ wenig Sinn. Aber da muss ich mich nochmal schlau, kann ich mich auch nochmal schlau machen, warum das so ist oder was der Hintergedanke ist. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich für die Toiletten. Auch das geht natürlich gar nicht. Ich habe gerade überlegt, ich war gar nicht auf der Toilette. Deswegen kann ich da jetzt leider nicht beschreiben, wie das war. Nee, ich war da leider nicht. Deswegen habe ich da keine Erfahrungswerte. Ja.
Okay, also, aber es wird ja im Heimbereich wahrscheinlich dann durchaus besser sein als im
Vermutlich.
Gästeblock.
Ja.
Wie gesagt, dann hat man ja quasi den Oberrang dann bezogen. Und wie du sagst, auch der Unterrang sozusagen war dann auch viel St. Pauli. Aber ja, nur war das natürlich bei unserer Begegnung gar kein Problem. Wir pflegen ja durchaus ein freundschaftliches Verhältnis.
Ja.
Aber ich frage mich dann halt, wenn andere Fanszenen kommen, wie sie das dann handhaben, ob sie denen dann auch freie Bahn lassen. Es gibt ja durchaus Fanszenen, die sich dann im Gästebereich nicht so benehmen, wie man das vielleicht sich wünschen würde. Und wenn die dann auch noch so freie Bahn kriegen, naja. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Da müsste man sich vielleicht mal ein bisschen was überlegen, sowohl zum ganzen Nutzung der Bereiche und aber auch zur Toilettensituation und so weiter und so fort, Catering etc. Gut, dann sind wir im Stadion angekommen und du hattest es ja Michael und mir im Vorfeld schon geleakt, bevor dann die Information auch öffentlich rauskam. Es war ja gemeinsamer Aktionsspieltag sozusagen, Rot gegen Rassismus. Beide sind in entsprechenden Trikots aufgelaufen, bei euch Rot gegen Rassismus, bei uns kein Platz für Rassismus. Da gab es natürlich dann im Stadion im Vorfeld dann auch noch eine große Ankündigung, ein gemeinsames Foto. Wie hast du diese Aktion im Stadion erlebt?
Ja, erstmal gut, dass auch im Stadion deutlich darauf aufmerksam gemacht wurde. Es lag auch noch so ein großes Banner auf dem Mittelkreis mit dem Rot gegen Rassismus Logo. Es ist mir persönlich ist es ein bisschen untergegangen, das ganze Motto, aber vielleicht ist es mein rein subjektives Empfinden. Ich finde, man hätte es vielleicht noch mehr darüber erzählen können, auch auf den Leinwänden, die ja super prominent sind, vielleicht noch mehr zu dem ganzen Konzept von Rot gegen den Rassismus beschreiben können. Was machen die? Wer ist das? Welche Aktionen werden von der Initiative gefahren? Hintergründe dazu. So war es dann alles gut, ne? Aber es war halt dann ein Foto, auch mit den beiden Mannschaften. Es wurde erwähnt und die Zuschauer haben applaudiert. Aus dem Pauli-Block wurde dann noch versucht, einen Gesang anzustimmen. Der ist aber so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Es war dann auch schon kurz vor dem Spiel. Aber insgesamt natürlich positiv, dass es unter diesem Motto stand. Und bei den Frauen, die haben ja am Sonntag gespielt, gestern zu Hause, war das auch so, ne? Also da wurde auch kurz vor dem Spiel darauf hingewiesen, dass der Spieltag unter diesem Motto steht. Die beiden Mannschaften kamen zusammen. Insofern schon richtig. Auch bei den Basketballern und so weiter war das schon bei dem Spiel davor. Also es ist in dem Verein FC Bayern schon angekommen, das Thema. Und es wird auch nach außen getragen, dass es diese Initiative gibt. Und das finde ich erstmal grundsätzlich positiv.
Ja, finde ich auf jeden Fall. Also stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ja, lustig, dass du das sagst mit dem, ja, es war dann irgendwie ein bisschen kurz und ging so ein bisschen unter. Das hatte ich allgemein das Gefühl, dass in dieser ja guten halben Stunde vor Anpfiff halt sehr viel abgespult wurde. Hymnen wurden gespielt, da könnten wir jetzt auch noch erwähnen, dass es ja seit einer Weile diese neue Hymne bei euch gibt. Die ist jetzt aber ehrlicherweise, also wir haben einfach weiter supportet. Ich habe jetzt mit da, also außer so ein bisschen mitzuhören und dann wurde ja auch der Text des Opernsängers, der extra einen Teil des Liedes eingesungen hat, wurde ja auch auf die Leinwände projiziert und so. Also es war halt sehr, sehr viel Programm im Vorfeld des Anpfiffs, ne? Das die normale Folklore, nenne ich es jetzt mal, ohne es despektierlich zu meinen, mit Hymnen und so weiter, Spielervorstellung und so und dann eben auch der Aktionstag. Genau, bevor wir auf einen Punkt kommen, der ja auch noch abgehandelt wurde oder ja abgehandelt werden sollte und auch völlig zu Recht abgehandelt wurde. Kurz vor Anpfiff würde ich noch kurz positiv erwähnen, dass der Stadionsprecher, als er dann merkte, okay, die Gästefans rufen immer die Nachnamen der Spieler, die ich hier gerade vom Gästeteam vorlese, dann hat er immer nur den Vornamen vorgelesen und uns dann den Nachnamen rufen lassen. Das fand ich sehr charmant.
Genau, ich glaube, das macht er aber nur bei St. Pauli. Okay. Bei BVB oder ähnlichen Vereinen würde das wahrscheinlich nicht passieren, aber fand ich auch richtig gut, ehrlich gesagt. Also fand ich gut. Und vielleicht kurz zu der Hymne, die ist ja wirklich auch aus der Südkurve entstanden. Also ist ja nicht so, dass der Verein gesagt hat, wir brauchen jetzt auch sowas wie You'll Never Walk Alone, wie in Liverpool oder was auch immer oder wie in Dortmund, sondern das soll oder ist ein Geschenk der Südkurve München an den Verein zum 125. Geburtstag und hat man in Eigeninitiative erstellt durch den Club 12, ist quasi die Vereinigung der aktiven Fanszene aus der Südkurve und hat das dann nach einem Heimspiel gemeinsam auch eingesungen. Und insofern, ja, ist das, glaube ich, wichtig, um dieses Hymnenthema zu verstehen. Ich meine, über Hymnen kann man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen oder über Lieder in Stadien. Ja, auch St. Pauli, ihr wisst auch, ein Lied davon zu singen im wahrsten Sinne des Wortes, das wird ja so und so diskutiert, ne? Also, und wahrscheinlich kannst du auch mit der Hymne nicht jeden Zuschauer abholen, aber es war jetzt auch das zweite Mal, dass sie nach dem Bochum-Spiel sozusagen live Teil des Vorprogramms war. Genau, aber das ist, glaube ich, noch wichtig zu verstehen, dass es nicht von oben herab inszenierte Hymne ist, sondern wirklich von den Fans für den Verein und für die anderen Fans zusammen sein soll. Und deswegen fand ich das auch okay. Und es haben ja auch viele dann der Großteil der Fans, die ihre Schals hochgehalten. Ja, dass der Text auf dem Screen erscheint. Ich erinnere mich noch, dass ich mal auch in Hamburg in dem anderen Stadion war, hinter der Autobahn. Und da erschien dann auch der Text eines Liedes, dessen Zeilen ich jetzt nicht wiedergeben werde, auf dem Bildschirm. Und ich dachte mir so, mein Gott, ey, jetzt müsst ihr schon den Text einblenden, damit eure Leute wissen, was sie zu singen haben. Bei dem Teil der Hymne dachte ich mir, okay, die ist noch neu. Insofern ist es in Ordnung, wenn der Text da noch steht. Und es ist ja auch so ein italienischer Part und vielleicht hilft das dann auch, um das Thema an die Menschen zu transportieren. Genau. Muss aber noch wachsen, auf jeden Fall. So viel zum Thema Hymne. Sorry.
Nee, ist doch gut, dass du das nochmal genau eingeordnet hast und wir es jetzt nicht nur als einen Programmpunkt hier irgendwie runternudeln, sondern dass das ja wirklich nicht nur irgendeine Hymne ist, sondern wie du sagst, aus der Fanszene kommt und ja, jetzt vielleicht erstmal noch ein bisschen Zeit zum Wachsen und zum Atmen braucht, bis sie dann auch ohne Text oder so vom Stadion angenommen wird.
Genau.
Genau, aber es war halt, ja, es gab viele Programmpunkte im Vorfeld des Anpfiffs und den dürfen wir natürlich auch nicht unterschlagen, weil ja auch das in der Südkurve prominent thematisiert wurde, der Tod von Dr. Fritz Scherer. Ja. Da gab es ein schwarzes Spruchband mit weißer Schrift, Präsident, Wegbereiter, Wegbegleiter, Ruhe in Frieden, Dr. Fritz Scherer. Vielleicht kannst du ja für diejenigen unter den HörerInnen, die jetzt mit dem Namen nicht ganz so viel anfangen können, mal kurz skizzieren, wer Dr. Fritz Scherer war und warum da ihm so gedacht wurde am Samstag.
Ja, genau. Fritz Scherer war ein langjähriger Präsident beim FC Bayern und Vizepräsident vom FC Bayern München. War von 1985 an bis 1994 Präsident des FC Bayern und Vizepräsident von 1994 bis 2012. Also hat wirklich eine lange Zeit und lange Periode den FC Bayern mitgeprägt. War neben Karl-Heinz Wildmoser, den vielleicht noch Junior, einer der Geschäftsführer der Allianz Arena in der Zeit und hat sich dann aber, ich glaube, 2012 nicht mehr gestellt zur Wahl und ist dann einen Monat nach seinem 85. Geburtstag verstorben. Also hat, glaube ich, die Arbeit beim FC Bayern schon stark geprägt, langjährig dabei. Und ja, finde das dann auch immer schön und wertvoll, wenn die Kurve dem würdevoll begegnet und würdevoll Abschied nimmt. Ja, man könnte sagen, oder man sagt, ja, er ist ein Architekt des heutigen FC Bayern, sagen manche. Ja, genau, so viel dazu.
Ja, auf jeden Fall passend, dass dann nochmal so ein Rahmen gegeben wurde für eine Person. Ich glaube, der Stadionsprecher hat auch gesagt, über 30 Jahre in verschiedenen Funktionen im Verein aktiv gewesen. Genau. Also das ist ja dann schon ein bedeutender Teil gewesen dann.
Absolut.
Was mich nur ein bisschen irritiert hat, ich weiß nicht, wie es geplant war. Also als er dann den kurzen Text zu Fritz Scherer gesprochen hatte, gab es Applaus auf den Rängen. Ich weiß nicht, ob irgendwie eine Schweigeminute eigentlich angedacht war, weil er sagte dann auch Danke, aber es hatte halt niemand geschwiegen.
Ja, das war seltsam, ne? Da habe ich genauso wahrgenommen. Ich dachte, es ist jetzt ruhig in dem Moment oder man schweigt und gedenkt, aber es kam dann Applaus, was ich aber dann irgendwie auch, dachte ich mir, okay, vielleicht ist das auch richtig, einen Menschen mit Applaus zu verabschieden, ist vielleicht auch, ist auch schön, so, sozusagen, oder ist auch richtig, aber es war ein komischer Moment, habe ich genauso wahrgenommen wie du an der Stelle. Aber ich dachte mir dann, okay, vielleicht will man sein Wirken würdigen und applaudiert ihm zum Abschied. Insofern habe ich das auch jetzt nicht als störend oder ähnliches empfunden, ja.
Nee, gar nicht, aber es hat mich halt irritiert, weil ich nicht genau wusste, was war jetzt der Plan. Möchte man ihn beglückwünschen oder möchte man mit einer Schweigeminute gedenken? Aber wie gesagt, war auch dann wirklich dann auch ganz kurz vor Anpfiff. Wahrscheinlich hat man dann gesagt, okay, wir müssen jetzt hier auch langsam mal zum Punkt kommen.
Ja.
Andreas, hast du noch was zum Spieltag selber? Sonst könnten wir zum Abschluss hier noch einen kleinen Ausblick machen, was denn jetzt den Rest der Saison noch so angeht.
Gerne zum, oder vielleicht auch nicht so gerne zum Rest der Saison kommen. mal sehen. Genau, zum Spieltag selber. Nee, alles gut soweit. Ja.
Okay, dann ja, wäre meine Frage, war denn das, was wir da am Samstag gesehen haben, reicht das für den FC Bayern, um die Ziele, Stichwort Finale daheim, zu erreichen, oder muss da in den nächsten Wochen, wenn vielleicht auch Verletzte zum Teil zurückkehren, aber das sieht ja zumindest bei Teilen nicht danach aus, reicht das oder muss da noch mehr kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also es hat sich ja dann Sonntag herausgestellt, dass Ito erneut einen Mittelfuß sich gebrochen hat. Der wurde kurz vor Ende ausgewechselt. Dann hat man das Spiel zu 10 beenden müssen. Nach Upamecano, Davis, der nächste Spieler aus der Abwehr, der fehlen wird. Und jetzt ist die große Frage, ja, wie baut man das überhaupt auf? Ne? Das hinten die Kette gegen Inter oder gegen die, ja, auch gegen die Augsburg schon ganz konkret am nächsten Freitagabend ist das dann schon. Finale daheim ist wirklich noch weit weg. Also ich glaube, man muss jetzt erstmal gucken, dass man in der Bundesliga stabiler wird. Also 3 Gegentore gegen Bochum, 1 gegen Union, 2 gegen St. Pauli. Nichts gegen diese Mannschaften, aber das ist zu viel, glaube ich, aus dem Anspruch, den man hat, trotz aller Verletzten und so weiter. Und Augsburg, also in von Bayern fährt niemand gerne zum FC Augsburg. Ja. Das sind immer äußerst unangenehme Spiele, so auch so in meiner Erinnerung. Vielleicht ist es auch nur rein gefühlt so, aber keiner fährt da gerne hin, und die spielen ja auch für sich eine relativ ordentliche Saison. Das ist das Erste, woran ich denke und wo ich ein bisschen ja Respekt habe vor der Aufgabe. Die Kette wird wahrscheinlich nicht sehr viel anders aussehen können als die wir gegen St. Pauli gesehen haben. Ich habe jetzt auch gehört, ob man möglicherweise Goretzka in die Innenverteidigung mal zieht, wobei der ja auch mit Rückenproblemen in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Scheint auch nicht so schlimm zu sein, aber da weiß man auch nicht. Kim spielt ja eigentlich schon die ganze Zeit mit Achillessehnenproblemen. Insofern ist, glaube ich, der Weg ins Finale daheim ist sehr, sehr weit. Und ich glaube, man muss jetzt einfach schauen, dass man, ja, ist eine Floskel, aber so ist das dann leider von Spiel zu Spiel, wie man möglichst stabil erstmal in der Meisterschaft weitermachen kann. Wie gesagt, Augsburg ist da der nächste Gegner, der ja nicht einfach wird. Und es geht dann weiter mit dem Heimspiel gegen Inter. Und das wird auch nicht einfach, auch wenn da wahrscheinlich eher spielerische Lösungen gefragt sind. Hatte ich auch vor dem Spiel schon gesagt, Inter hat in der Champions League ein Tor aus dem offenen Spiel bisher kassiert. Das wird schwierig. Dann kommt Dortmund im Heimspiel. Auch klar, Dortmund wird auch noch versuchen müssen, irgendwie zu punkten. Auch das wird mit der Abwehr nicht schwierig. Und dann ist das Rückspiel gegen Inter. Also ja, viele Fragezeichen, aber hoffentlich auch Ruhe von außen. Ich meine, es wurde dann gestern, sorry, wenn ich jetzt so viel sage, noch das Thema Thomas Müller so aufgemacht, ja, wo man jetzt den Vertrag auslaufen lässt zum Saisonende. Ich persönlich bin eigentlich mit der Art und Weise, wie Kompany spielen lässt, wie er jetzt das managt, sehr, sehr zufrieden. Finde aber, dass auch von außen immer sehr, sehr viel Unruhe reinkommt. Sei es von Hoeneß, sei es durch die Medien, wem auch immer. Und ich würde mir eigentlich, oder ich hoffe, dass man die notwendige Ruhe behält, in der Phase, die jetzt kommt. Also das wird nicht einfach.
Ja, wir werden das aus der Ferne beobachten, ob es dann am Ende doch nur nur in Anführungsstrichen zur Pflicht sozusagen Bundesliga-Meisterschaft reicht, oder ob die Kür mit dem gewonnenen Finale daheim dann noch dazukommt. Wird das sicherlich nicht einfach. Einfach wird es für uns in den nächsten Wochen auch nicht. Für uns geht es jetzt nächsten Sonntag mit dem Heimspiel gegen Gladbach weiter. Dann kommt ein sehr wichtiges Spiel, da fahren wir nach Kiel und dann empfangen wir den amtierenden Meister aus Leverkusen. Also ja, zumindest die Spiele gegen die direkte Konkurrenz. Also wir spielen neben Kiel auch noch gegen Bochum am letzten Spieltag. Ich hoffe sehr, dass es bis dahin nicht mehr darum geht, dass wir da unbedingt gewinnen müssen, um in der Liga zu bleiben, sondern dass wir bis dahin ja den Abstand wiederherstellen konnten. wenn man jetzt auf den vergangenen Spieltag nochmal kurz schaut, ihr konntet aus eurer Sicht ja den Abstand zu Leverkusen beibehalten. Ja. Bei uns ist halt Heidenheim auf 3 Punkte an uns rangerutscht. Ja. Das ist halt alles andere als gut. Das einzige Pfand, was wir vielleicht noch in der Hinterhand haben, ist das sehr viel bessere Torverhältnis als die Konkurrenz direkt hinter uns. Hatte ja noch ein bisschen gehofft, dass wir entweder Hoffenheim oder Union noch irgendwie einholen können oder uns da ranrobben können, und hat aber Hoffenheim, glaube ich, unentschieden gespielt.
Genau, gegen Augsburg. Ja, ja.
Genau, und Union hat gewonnen. Also
ja, ja, ja.
Ja, die sind, glaube ich, so ziemlich raus aus der Verlosung da unten.
Ja, wobei man sich da nie, also gerade diese letzten Spieltage, da kann ja immer super viel passieren, und ich glaube, keiner sollte sich da sicher fühlen. Und ich persönlich, ja gut, klar ist der 15. Platz nicht toll, aber ich glaube, den St. Pauli ist absolut bewusst, was sie leisten müssen. Und ich glaube, es ist gefährlicher, jetzt schon am 27. Spieltag sich so ein bisschen sicherer zu fühlen, wie vielleicht ein Union oder ein Hoffenheim. Die haben auch nicht super überzeugend gespielt. Überraschend fand ich den Sieg von Heidenheim in Wolfsburg. Also das geht natürlich gar nicht. Ja, das ist ja, aber gut, das ist, möchte ich nichts zu sagen. Und Bochum war auch gegen Leverkusen nicht ganz schwach, ne? Also haben dann das 1-1 noch gemacht nach der Führung von Leverkusen. Und ich war dann schon so, ja, okay, nicht, dass die da nochmal auswärts gewinnen, aber gut, wäre für den Bayern jetzt auch nicht verkehrt gewesen. Aber es zeigt schon, dass Bochum ja so ein bisschen
noch nicht abgeschenkt hat.
Ja, überhaupt nicht. Nee. Und bei Kiel und Kiel, denke ich, gut, da wird das Spiel für euch super wichtig. Klar, hast du schon gesagt. Ne? Aber ja, ich wünsche mir, dass es nächste Saison wieder zu einer Begegnung zwischen Bayern und St. Pauli kommt. Und denke auch, dass insofern diese Niederlage jetzt mit einem Tor ist eigentlich so vom Schlechtesten das Beste. Und das Torverhältnis, wie gesagt, hast du auch schon erwähnt, -11 und -20 bei Heidenheim, das ist noch ein Pfund. Und ja, dann drücke ich nur die Daumen, dass das klappt. Ja.
Ja, vielen Dank. Es bleibt auf jeden Fall spannend, egal ob man oben an die Tabellenspitze oder in den Tabellenkeller schaut. Wir werden gucken, wie das am Ende ausgeht. Für heute würde ich sagen, bedanke ich mich stellvertretend für Michael auch nochmal für das Gespräch vor dem Spiel. Und du warst ja auch in der Saisonvorschau schon da. Also eine gern gehörte Stimme, kann ich zumindest sagen. Und hoffe, wir können uns dann nächste Spielzeit auch wieder sprechen.
Vielen Dank, das hoffe ich auch. Kriegen wir hin. Ja, sehr gut.
Gut, dann noch kurz für die HörerInnen, wie es hier weitergeht. Wie gesagt, jetzt nächsten Sonntag schon wieder Heimspiel gegen Gladbach. Auch vielleicht nicht ganz so großer Brocken, wie jetzt der FC Bayern war, aber sicherlich auch nicht einfach. Die Gespräche dazu gibt es von Michael, und mich hört ihr dann wieder zum Auswärtsspiel, zum sehr wichtigen Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Kommt gut in die Woche, macht's gut, ciao, ciao.